Vor genau 35 Jahren fiel hier in Berlin die Mauer. Und als das Brandenburger Tor sich öffnete, war die deutsche Frage plötzlich nicht mehr offen, um mal ein Zitat von Richard von Weizsäcker etwas abzuwandeln. Nicht einmal ein Jahr später war dann auch die DDR Geschichte. Der Staat, in dem Thomas Dietz aufgewachsen ist und heute sitzt er für die AfD im Bundestag und ist sozusagen ein Zeitzeuge der dramatischen Ereignisse und, wie man gleich unschwer hören wird, aus dem Erzgebirge, also doch ein Stück weiter weg von Berlin. Wie haben Sie damals diesen Mauerfall eigentlich mitbekommen?
Mitbekommen haben wir das schon an dem Abend vorher, als Günter Schabowski gesagt hat, soweit ich das weiß, unverzüglich. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Wir haben unverzüglich unseren Trabi fertig gemacht. Und meine Freundin, die jetzt, mit der ich jetzt verheiratet bin, schon drei Kinder habe. Ja, also das war damals noch meine Freundin, Katja. Und wir sind noch am nächsten Morgen, sind wir 4 Uhr aufgestanden. Meine Frau war im 7. Monat schwanger mit unserem ältesten Sohn und sind nach Berlin gefahren. Und deswegen kann ich sagen, ich habe den Mauerfall live hier in Berlin miterlebt, wo ich jetzt für die AfD im Bundestag sitze.
Viele waren sich ja damals unsicher, wird das halten? Ja, wird diese Mauer wirklich gefallen sein? Greifen die sowjetischen Truppen möglicherweise an? Wie war das für Sie? Haben Sie gespürt, jetzt ist hier wirklich, ich will nicht das Wort Zeitenwende nennen, das hat mittlerweile ein anderer verwendet, ja, aber gibt es hier wirklich eine Zäsur oder haben Sie auch gedacht, naja, wer weiß, ob die sich nicht doch mal wieder eines anderen besinnen, vielleicht auch müssen, weil Gorbatschow es will?
Also an dem 9. November hatten wir dann keine Zweifel mehr. Am 7. Oktober, als in Karl-Marx-Stadt eine vorher in der Kirche unter Geheimhaltung, intern unter vier Augen, unter sechs Augen, also abgesprochene erste Demonstration in Karl-Marx-Stadt geplant worden. Wir hatten da in Lugau drüber gesprochen, beim Friedensgebet in der Kirche. Da waren wir noch völlig unsicher. Und wir wussten auch nicht, wo es hingeht. Und wir haben auch damit gerechnet, dass in Karl-Marx-Stadt die vielleicht sogar die Soldaten mit eingreifen, aber es waren Kampftruppen und Polizei, die uns damals auseinandergetrieben haben. Also da war die Situation noch sehr unsicher. Aber da muss man sagen, in welcher kurzen Zeit dann plötzlich aus einer aussichtslosen Situation heraus, wir haben gedacht, die Grenze wird niemals fallen. Wir haben immer gedacht, als ein Jahr vorher Freunde von uns Ausreise gestellt hatten und die hatten dann die Ausreise bekommen, haben wir uns an einem Abend vorher nochmal getroffen und dann haben wir uns so verabschiedet, als wäre das für die Ewigkeit, als würden wir uns nie wieder sehen. Aber dann, am 9. November, dann wussten wir, hier ist nichts mehr zu halten.
Wäre das für Sie auch eine Option gewesen, zu gehen? Viele haben es ja bei Ungarn, dann später auch über Prag getan.
Ja, und zwar hatten wir ein Jahr vorher die Ausreise gestellt, den Ausreiseantrag, und er wurde uns verwehrt. Und Freunden von mir, also die wir immer zusammen waren, die haben das dann bekommen, die Ausreise. Und das war ein Jahr vorher. Und im Sommer 1989 riefen die von der Stasi oder wer auch immer, Abteilung Inneres, riefen bei mir an und haben gesagt, sie müssen innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen. Ich kann mich an diese Situation, die jetzt 35 Jahre her ist, noch total genauso erinnern, als wäre sie gestern gewesen. Ich war also im Hausflur von meinen Eltern, wo das Telefon stand, die schwarze Drehwählscheibe. Und mein Vater hat mich gerufen und ich musste ans Telefon kommen. Sagt, Laufzettel machen, innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen. Und in dem Moment war mir klar, jetzt nicht mehr. Ich habe in dem Moment selber die Ausreise abgelehnt und meine jetzige Frau Katja auch mit mir. Und wir haben gesagt, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Jetzt müssen wir nicht mehr abhauen, hier tut sich was.
Diesen dramatischen Wochen im Herbst, denen ging ja ein Sommer voraus. Der Sommer begann, wenn man so will, mit der blutigen Niederschlagung der Demonstration am Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Egon Krenz, der damals noch Kronprinz von Honecker, war dort zu Gast und hat das, ich würde mal sagen, begrüßt. Es gab dann im DDR-Fernsehen den Kommentar, die da jetzt gehen, den weinen wir keine Tränen nach. Ja. Wir wissen heute, dass Honecker persönlich diesen Text geschrieben oder zumindest redigiert hat. Wie viel Angst hatten Sie? Sie haben es ja eben schon angedeutet mit den Kampftruppen, also dieser paramilitärischen Einheit, die in Betrieben gebildet wurde. Mhm. Wie viel Angst hatten Sie, dass das am Ende doch eine chinesische Lösung wird?
Tja, das Komische ist, Angst war damals kein Ratgeber für uns, weil dann hätten wir uns wahrscheinlich versteckt. Wir waren jung und junge Menschen, die wollen aus ihrem Leben was machen. Und wir haben in der DDR, in diesem Zustand, haben wir keine Perspektive mehr gesehen. Und das ging vielen so, das kippte eben auch gerade in dem Moment. Ja. Also erst war das Regime noch ziemlich fest und man hatte gedacht, das wird noch ewig dauern, aber in diesem Sommer kippte es. Und dann war ja die Zeit der Botschaftsflüchtlinge. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns in unserem hellblauen Trabant-Kombi gesetzt und sind nach Polen rübergefahren, in die alte Heimat meiner Mutter und meiner Großeltern mütterlicherseits, nach Schlesien, Weigelsdorf, Langenbielau, Breslau. Und dort sind wir an der Grenze empfangen worden, als wären wir Schwerverbrecher. Die haben fest damit gerechnet, dass wir auch abhauen wollen, dass wir in die Botschaft gehen wollen. Wir mussten jetzt praktisch bis auf die Unterwäsche ausziehen. Die haben uns dort das Auto auseinandergenommen, weil sie Facharbeiterbriefe oder Ähnliches gesucht haben. Denn viele sind ja mit ihren Facharbeiterbriefen, das war das Heiligtum in der DDR, wir waren alle gut ausgebildet. Und damit haben wir gesagt, okay, damit könnten wir auch im Westen eine Zukunft aufbauen. Wir hatten aber gar nicht vor, abzuhauen. Wir wollten einfach mal, wir hatten ein paar Tage freigenommen und sind über die Grenze. Und als wir dann wieder zurückkamen, da waren wir die Einzigen an der Grenze, die zurückkamen. Also es, der Sommer 89 und auch der Herbst, das ist so unvergesslich. Das ist, das hat mein ganzes Leben auch danach geprägt.
Wie Sie das erzählen, da muss ich unwillkürlich an diesen alten Schlager denken. Ein himmelblauer Trabant fuhr übers Land mitten im Regen. Ich weiß nicht, ob Sie den damals gehört haben.
Nee, den könnte ich gar nicht.
Den kannten Sie gar
nicht. Ja, richtig ein schöner hellblauer Trabant.
Aber den haben Sie jetzt nicht mehr.
Oder? Nee, leider. Ach, das tut mir im Herz weh.
Das glaube ich. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie waren ja kein passiver Zeitzeuge. Sie waren an zwei Demonstrationen, einmal in Karl-Marx-Stadt, also heute Chemnitz, dabei. Und auch an der berühmten in Leipzig, wo die Staatsmacht letztlich zurückgewichen ist.
Ja, das waren zwei von den vielen. Also wir waren dann in allen Demonstrationen danach und jeden Montag sind wir dann nach Leipzig gefahren. Aber das waren natürlich die zwei prägendsten, weil man da überhaupt noch nicht wusste, wo sich das hindreht. Und nachdem in Leipzig die 70.000 auf dem Leipziger Ring waren und ich dann im ZDF abends bei meinen Eltern das angeschaut habe, da gab es ja wirklich jemand, der gefilmt hat und da dann auch diese Filme, das war ja nicht so einfach, dass man das digital übertragen konnte, da die dann in den Westen bringen konnte. Und abends haben wir uns schon selber dann auf dem Ring gesehen. Das war so unvergesslich. Das waren die ersten zwei großen Demonstrationen, die ich mitgemacht hatte. Und dann sind wir jeden Montag wieder nach Leipzig gefahren. Also das war eine Zeit, die ist wie im Zeitraffer war das. Wie im Zeitraffer. Und dann, oh, plötzlich der Druck wurde so hoch im Kessel, ne, dass der Günter Schabowski dann gesagt hat, unverzüglich.
War das der Kessel? Also manche sagen ja auch, das war eine Geheimdienstoperation oder das war eine politische Intrige. Also war es am Ende wirklich der Druck der Straße, der die Mauer geöffnet hat?
Ja, also von meiner Sicht aus, als Zeitzeuge und als Teilnehmer, war das wirklich der Druck von der Straße. Und wir hatten ja damals in der Sowjetunion schon den Druck, dass die mit Glasnost und Perestroika schon den Weg geöffnet hatten. Die DDR war ja noch viel strenger, konservativer, den Kommunismus zu behalten. Aber ohne, dass in der Sowjetunion diese Öffnung gewesen wäre, dann wäre es wirklich wie 1953 wahrscheinlich in der DDR schiefgegangen, denn die waren zu allen entschlossen. Die hatten in Leipzig, alle Seitenstraßen waren mit Volksarmee, Polizei und Kampftruppen auf solchen sogenannten Ellos saßen die drauf und die haben wir dann auch gesehen. Ja, die hatten sich aber zurückgezogen und die waren hinten auf der Ladefläche geblieben. Wenn die Sowjetunion damals, man kann ja nicht bloß sagen Russen, das waren ja praktisch die gesamte Sowjetunion und die Staatsführung dort, gesagt hätte, schlag zu, macht diese Demonstration kaputt, dann wäre das passiert. Aber das haben die nie gemacht. Und deswegen konnte das auch so friedlich ablaufen. Deswegen gab es bei dieser friedlichen Demonstration auch keine Toten oder Verletzten.
Egon Krenz, der ja dann kurze Zeit später Honecker ablöste, hat vor 1-2 Jahren mal gesagt, bei allem, was man der SED oder dem Politbüro vorwerfen kann, es war im Herbst 89 nicht blutbefleckt. Kann man ihnen das zugute halten?
Ja, wenn man den nicht zugute halten kann. 1988 war die Situation auch noch völlig anders. Da wäre wahrscheinlich was passiert, aber durch Gorbatschow war das der Weg geebnet, dass es nicht blutig wird. Und es gab zwar dann auch ja, Stürme auf Stasi-Zentralen und auf, hat man ja dann gesehen, ja, in Berlin und so, wo dann die Akten ja, zum Fenster rausgeworfen wurden. Das ist meiner Meinung nach vielleicht sogar inszeniert gewesen, um auch nochmal einen Grund zu haben, ja, jetzt gehen die gewaltsam vor, weil ich glaube, die DDR-Bürger waren doch relativ eingeschüchtert und dass sie dann von einem Tag auf den anderen solche Aktionen gemacht haben, vielleicht war das eine Provokation, ja, das kann ich nicht sagen. Soweit habe ich die Insider-Informationen nicht, aber ich kann mir das vorstellen.
Manche sagen auch, es gab, ich glaube, das war schon im Januar, Schmierereien am sowjetischen Ehrenmal in Berlin. Es gab dann auch die letzte, wenn man so will, ganz große Demonstration der SED und der Blockparteien. Wir wissen heute, das waren Stasi-Provokationen, die dort diese Schmierereien angebracht haben. Es gibt auch Leute, die sagen, es hätte eine gewisse Lenkung im Vorfeld der großen Demonstrationen auf dem Alexanderplatz am 4. November, das war vor dem Mauerfall, gegeben. Glauben Sie, da hat es noch geheimdienstliche Versuche gegeben, diese Entwicklung in irgendeiner Weise zu lenken? Zum Beispiel zu einem Staatsratsvorsitzenden Markus Wolf, das schien ja mal im Gespräch gewesen zu sein.
Also das mit Sicherheit, also da gerade die große Demonstration in Berlin, die war mit Sicherheit vollkommen beeinflusst im Hintergrund. Das, was wir damals in Kamalstadt gemacht haben, die war von der Stasi bekannt. Das Interessante war, wir waren im Luxor-Palast, im Kino, und da hieß es immer, es wird jetzt jemand sprechen. Und da haben wir drinnen gesessen im Kinosaal und haben gewartet. Wir wussten nie, wer da vom Himmel kommt und sprechen würde. Ja, es wird jemand sprechen und dann war doch niemand da, der die Rede halten wollte. Dann sind wir wieder raus und standen auf dem Platz vor dem Luxor-Palast. Und dann fing es an zu regnen. Und urplötzlich zogen, wie viele Leute waren das, mehrere Dutzend Männer, gut angezogen, durchsichtige Regencapes aus der Tasche. Ja. Ganz unauffällig. Es gibt sogar Fotos davon. Ich habe Fotos zu Hause. Die Stasi hat das selber fotografiert, wo diese Männer im Regenkeps um uns herum standen. Ne? Also da waren auch eine ganze Menge dabei. Also das ist ja das Witzige. Die haben sich dann überhaupt keine Gedanken mehr gemacht. Es hat geregnet. Okay, Regencape befohlen. Ne? Angezogen. Kann sich das gar nicht vorstellen. Aber es ist so. Da gibt es in Stasi-Publikationen, also von Geschichtspublikationen über die Stasi, gibt es diese Fotos, wo wir dort vom Luxor-Palast zur Zentralhaltestelle laufen, bin ich selber mit abgebildet, mein Bruder auch und Freunde von uns aus Lugau. Und auch dieses Bild, wo diese Männer in den Regenkebs um uns herumstehen. Also es war alles so unter Kontrolle. Ne? Also die waren alle da, also die Stasi-Leute waren immer da.
Sie haben gesagt, viele junge, heranwachsende Menschen, wie sie es damals waren, haben in der DDR keine Perspektive mehr für sich gesehen. Jetzt gab es, ich glaube, nach dem 9. November, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es vielleicht schon kurz davor begann, die Aktion, die Unterschriftensammlung für unser Land, die sich dafür aussprach, die DDR ja in einer eigenständigen Entwicklung, sei es Dritter Weg, sei es Sozialismus mit menschlichem Antlitz oder Ähnliches, zu erhalten. Und es haben doch einige Millionen DDR-Bürger diesen Aufruf auch unterschrieben. Ja. Wie haben Sie das damals empfunden? Hat Ihnen das Angst gemacht? Wollten Sie die Einheit und wollten Sie die Einheit in dieser Form?
Ja, also ich war einer von denen, die Einheit wollten. Und wir haben natürlich in unserem Betrieb, Druckwerkstätten in Stolberg, also in dem ich gearbeitet habe und gelernt habe, gab es natürlich auch die Diskussion. Und einige waren nicht so, Anführungsstrichen, radikal wie wir Jugendlichen, sondern die haben gesagt, es war ja nicht oder ist nicht alles schlecht in der DDR. Wir wollen aber Demokratie. Wir wollen wirklich selber mitbestimmen können. Und wir wollen einen demokratischen Sozialismus. Ich war von vornherein ein Gegner von Sozialismus und ob da einen demokratischen Antlitz hat oder nicht, es war noch nie demokratisch Sozialismus. Das sieht man überall in allen Ländern und die das heute noch praktizieren. Es gibt keine Demokratie und auch nicht in China. Und die Diskussion, die war eigentlich sogar zu dem Zeitpunkt noch mehr pro demokratischen Sozialismus. Und die Jugend, die wollte mehr. Die wollte wirklich Freiheit haben und wir haben den Westen schon ein bisschen als Aushängeschild gesehen und wir haben da mit großen Augen immer hingeschaut. Mich hätte es nicht interessiert, wegen der Bananen oder was die immer erzählt wurde oder irgendwelche anderen Sachen. Aber die Reisefreiheit und überhaupt die Freiheit, die Meinungsfreiheit, die war für uns entscheidend. Das andere wurde dann angedichtet, ja, weil natürlich, als der 9. November da war und ich das erste Mal nach dem Westen kam, dann haben wir da auch Geschenke bekommen und so, das war schon alles ein bisschen. Und auch Berlin hatte ja damals noch einen Charme. Ne? Wir waren Charlottenburg, wir waren hier gerade in dem Bereich, das war ja das Westberlin war ja ein Schmuckstück, was man heute leider nicht mehr so sagen kann. Also da ist vieles runtergekommen und in Mitte sieht immer noch aus, als wären wir hier kurz nach dem Krieg, wenn man die Baustellen sieht. An jeder Stelle. Ich glaube, die werden nie fertig. Ja.
Wenn man die U- und S-Bahn sieht, dann fühlt man sich, glaube ich, auch wie kurz nach dem Krieg. Aber das wäre ein anderes Thema.
Alles
Lassen Sie uns
runtergekommen.
einen Sprung machen, sozusagen in die Jetztzeit, aber natürlich nicht ohne die Zeit vor 35 Jahren aus dem Augen zu behalten. Sie haben die Demonstration in Leipzig angesprochen, einmal um den Ring, die Staatsmacht ist dann am Ende zurückgewichen. Und es gab eine weitere Demonstration, wo die Polizei vor Demonstranten zurückgewichen ist. Das war in der Corona-Zeit, das war auch in Leipzig, 2020. Es gab damals Montagsdemonstrationen, es gibt heute oder gab sie ab Ende 2021 Montagsspaziergänge. Ist das eine in der Tradition des anderen oder borgt man sich dann nur den Namen?
Doch, es ist in gewissermaßen schon in der Tradition des anderen. Und ich war Anfang 20 dabei und ich war jetzt Mitte 50 dabei. Ich habe also meine Herkunft nie vergessen und auch das, was wir damals angestrebt haben, diese Freiheit und diese Selbstbestimmung, die hat mein ganzes Leben geprägt. Und deswegen bin ich auch dann 2013 als Gründungsmitglied in die AfD gegangen, weil ich gesagt habe, mit vielen anderen, hier muss ich was tun, hier geht etwas langsam gewaltig schief. Und natürlich stimme ich zu, man darf das eine nicht direkt mit dem anderen vergleichen. Das sind ganz andere Voraussetzungen, eine ganz andere Situation damals gewesen. Aber was heute passiert, dieses ständige Lügen, was Bärbel Bohley schon 1991 gesagt hat, kurz nach der Friedlichen Revolution, dieses ständige Lügen, das wird wiederkommen und die Methoden, die Leute zu bespitzeln, so ich sage es jetzt mal sinngemäß, das wird wieder zurückkommen. Sie hatte damals, sie hatte eine Vision, eine beängstigende Vision, die ich hätte nicht für möglich gehalten. Ich hätte ihr wahrscheinlich damals widersprochen. Aber heute sieht man ja, dass ein Staat, wenn er in der Kritik steht, ob das nun wirtschaftlich ist oder politisch allgemein, wenn er in der Kritik steht und mit dem Rücken an der Wand steht und eine Opposition kommt, dann reagiert ein Staat, egal ob das 1850 ist, 1989 oder jetzt in den 2020er Jahren, da reagiert immer gleich. Er wird seine Macht verteidigen. Und er wird eben auch sagen, diejenigen, die kritisieren, die haben Unrecht, das sind Lügner. Also wir werden ja auch zu Lügnern gemacht. Und in der DDR-Zeit 1989 waren diejenigen, die auf die Straße gegangen sind und die in die Botschaften geflüchtet sind, das waren subversive Elemente. Das habe ich auch in meiner Rede am letzten Freitag gesagt. Ich war ein subversives Element. Es gibt nicht viel Neues unter dem Himmel. es gibt immer Wiederholungen. Die Geschichte, die reimt sich wirklich, weil der Mensch macht die Geschichte. Und der Mensch reagiert immer gleich. Das ist alles Psyche und das ist Machterhaltung und das sind die Kriege, die sich über Jahrtausende in Europa durch die Geschichte ziehen. Es gibt wirklich nicht viel Neues. Es ist immer bloß eine neue Generation, die das macht.
Ich glaube, Delegitimierung des Staates hieß damals öffentliche Herabwürdigung.
Ja, genau. Also die Parallelen kann man ziehen. Das erschreckt mich ja auch, dass jetzt in einem Innenministerium so eine machtbesessene Frau sitzt, die wirklich alles, was kritisch kommt, und es war 1989, 88, waren wir Kritiker und wir wollten was anderes haben. Ja. Und jetzt gibt es bestimmt viele Gründe, um auch kritisch zu sein. Und jetzt sind wir wieder Delegitimierer des Staates. So ein schwieriges Wort, ich möchte es gar nicht in den Mund nehmen.
Trotzdem muss man natürlich sagen, klar, es gibt Bespitzelung, es gibt alles Mögliche. Aber wir sitzen hier in einem Bundestagsbüro und teilen uns nicht eine Zelle in Bautzen, was wir wahrscheinlich mit unserem politischen oder journalistischen Engagement vor 89 gemacht hätten. Also viele sagen ja, das ist jetzt DDR 2.0. Würden Sie das so zugespitzt teilen?
Nicht hundertprozentig, weil wir noch wirklich hier jetzt im Bundestag sitzen können, kritische Interviews führen können. Und ich werde jetzt nicht abgeholt werden, wenn ich jetzt zur Tür rauskomme, weil ich stehe noch unter einem besonderen Schutz als Abgeordneter. Denn alles, was man auch im Bundestag sagt, als Abgeordneter darf ja nicht strafrechtlich gegen einen verwendet werden. Im Bundestag kann man auch Kritik üben. Aber man sieht auch Beispiele, dass wieder Menschen, ob das nun Soldaten sind oder auch kritische Geister, die die Demonstration zur Corona-Zeit organisiert haben mit fadenscheinigen Begründungen. Sie hätten Gelder unterschlagen oder sowas. Teilweise Jahre in Untersuchungshaft sitzen, bevor überhaupt in der Verhandlung beginnt, wenn überhaupt in der Verhandlung beginnt. Manche sind ja auch wieder freigelassen worden ohne Verhandlung. Das ist Abschreckung. Es ist in manchen Fällen schon sehr arg, was hier passiert ist. Und ich bin ja auch mit Alexander Bittner in Kontakt, im persönlichen Briefkontakt, muss man sagen, weil er schreibt ja seine Antworten mit Hand in Briefe und hat die hier auch nach Berlin im Bundestag zu mir geschickt. Es sind gewisse Dinge, die jetzt wieder so auftreten. Und ich kann nur sagen, während den Anfängen hier wird einiges versucht und das Verbotsverfahren, was ja ständig wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird von einem Herrn Wanderwitz, dem Treppenwitz der Geschichte. Das sind Dinge, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Wollen die Meinung der Menschen unterdrücken, indem sie eine Partei verbieten? Sie kennen aber doch den freien Geist der Bürger, die über 30%, die uns gewählt haben, die werden sie damit nicht ändern. Und sie werden auch die Kritik damit unterdrücken können. Aber das sind doch auch wieder schon Methoden, die haben mit Demokratie nicht mehr viel zu tun.
Viele Leute sagen ja, diese Corona-Zeit, die Corona-Maßnahmen, das war ein Katalysator hin zu diesem, ich will es noch nicht vollendeten Totalitarismus nennen, aber doch ein sehr autoritär und herrisch auftretender Staat. War das so oder haben wir es einfach vorher nicht gemerkt?
Es gibt große Unterschiede, wie der Staat auftritt und auch die Staatsmacht, die Polizei auf dem Land, bei uns im Erzgebirge. Wir haben auch eine ganze Menge Demonstrationen, Montagsspaziergänge gehabt, Plakataktionen, die wir nicht angemeldet hatten, was ja dann illegal ist, wenn man sie nicht anmeldet, aber das haben wir trotzdem gemacht. Die ersten sozusagen illegalen Plakataktionen, die sind an der Berg Buchholz gewesen. Da war ich selber mit dabei, in meinem Wahlkreis. Und das hat sich dann über ganz Sachsen mit ausgebreitet. Das war wunderbar. Also ich sag mal, diese brutale Staatsmacht, die ich hier in Berlin erlebt habe, unter anderem an dem Tag, als Arne Schmidt, der Pianist, hier in Mitte am Brandenburger Tor, in dem kleinen Park, verhaftet wurde. Also diese Szene, die musste ich, wollte eigentlich nur sein Musikstück, was er gespielt hat, was er intoniert hat, wollte ich eigentlich nur aufnehmen. Und in dem Moment, als ich das aufgenommen habe, kamen 20 ungefähr Polizisten, Zähne haben ihn dann auf dem Boden fixiert, niedergerungen, haben sich drumherum gestellt, damit man es nicht sehen konnte, aber man konnte trotzdem alles mitbekommen, was hier passiert ist. An dem Tag, ganz ehrlich, habe ich meinen Glauben an die Rechtsstaatlichkeit verloren, als das passiert ist, als Arne Schmidt hier in Berlin verhaftet wurde. Ich habe das gestreamt. Es wurde Zehntausende, Hunderttausende Mal wahrscheinlich gesehen auf meinem Facebook-Profil. Also da ist so brutal vorgegangen worden. Und da wurden die Polizisten aus NRW und Niedersachsen sonst wo hergeholt, weil ein Polizist, der den Bürger und den Demonstranten nicht persönlich kennt, der geht ganz anders gegen den vor. Bei uns in Annaberg oder in Aue, da kennt man ja mittlerweile, das sind ja Nachbarn und das sind ja Freunde. Deswegen haben die dann auch manchmal Polizeieinheiten aus anderen Landkreisen und so rangeholt, ja, damit es da keine Verbrüderung gibt. Aber diese Parallelen kann man schon ziehen. Also das war brutal. Es war eigentlich, ja, weil die Polizei so brutal eingegriffen hat, brutaler, wesentlich brutaler, als am 7. Oktober in Leipzig, weil die Polizei sich da zurückgehalten hat. Wir sind gelaufen. Da hat sich uns keiner in den Weg gestellt. Im Gegensatz hier in Berlin, da wurden Wasserwerfer aufgefahren. Also da ist es schon wieder krasser gewesen als vor 35 Jahren.
Ich will noch kurz bei der Jetztzeit bleiben. Die AfD, ich weiß nicht, wie Sie es persönlich gesehen haben, aber die AfD war ja eine Partei, die immer, und vielleicht hat sie es auch bis heute, gegenüber der Polizei ein sehr gutes Verhältnis hat. Man bedankte sich auch gerne nach Demonstrationen bei der Polizei. War das auch, ich will nicht sagen für Ihre Partei, aber vielleicht für Sie so ein Moment, und so habe ich es eben, glaube, haben Sie es angedeutet, wo Sie auch sagen, nee, die sind eben am Ende auch nur Schild und Schwert der Kanzlerin.
Ich möchte das überhaupt nicht verallgemeinern. Wenn vor dem Einsatz die Truppen eingeschworen werden und dann gesagt wird, die wollen euch schaden, die stecken euch an, die wollen euch kaputt machen und die wollen gegen eure Gesundheit vorgehen. Wenn die jungen Polizisten entsprechend eingenordet sind, ob das vor 35 Jahren war oder heute, dann sind die auch zu ganz anderen Maßnahmen fähig. Wenn das Feindbild steht, dann wird gegen den Feind gekämpft. Das ist bei den Soldaten so, das ist in der Armee so. Und das ist in gewissem Sinne bei solchen Demonstrationen mit Sicherheit auch mit der Polizei so gemacht worden. Ich war nicht dabei. Ich musste es nur dann als Demonstrant erleben, was passiert ist. Aber ich möchte das auf keinen Fall verallgemeinern. Die Polizei hat uns immer geschützt. Und die Polizei stand bei den Vor-Corona-Demonstrationen, wenn man jetzt in Dresden, Leipzig oder in unseren kleinen Ortschaften eine Demonstration gemacht, eine friedliche Demonstration, um zu protestieren gegen die Zustände im Staat, dann stand immer die Polizei mit dem Rücken zu uns und hat uns mit der Brust die Gegendemonstranten abgewehrt. Also wir haben wirklich immer dankbar, ich habe wirklich Dinge erlebt, in Dresden an der Staatskanzlei, wo ein schönes bisschen das Herz in die Hosentasche gerutscht ist, langsam als die Polizeisparmen durchbrochen haben, die Antifa. Und deswegen war ich ab 2020 dann zu diesen Corona-Demonstrationen völlig konsterniert und entsetzt, was hier passieren könnte.
Ich würde gerne noch mal zu diesem Vergleich DDR gerade in ihrer Spätphase und heute kommen. Auch weil ja viele sagen, wir stehen so vor einer Art Wende 2.0. Mein Eindruck ist, das ist aus dem Grunde nicht richtig, weil am Ende der DDR hat vielleicht noch Erich Honecker an seinen Staat geglaubt, aber der Parteisekretär, der Pionierleiter, sagen wir mal so, dieser ideologische Mittelbau, der ja entscheidend ist, hat es eigentlich nicht mehr getan und die FDJ-Mitglieder sowieso nicht. Heute glaube ich, dass nicht nur Leute wie Robert Habeck an dieses System glauben, sondern die ganze Blase an NGOs, an akademischem Prekariat, dass also das heutige System viel stabileren Rückhalt hat. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber auf jeden Fall deutlich mehr, als es die DDR hatte. Ja. Ist es ein Irrtum zu glauben, die Bundesrepublik ist so morsch wie die späte DDR?
Ja, das ist ein Irrtum, weil die Bundesrepublik ist in sich, gerade was auch die ganze Verwaltungsgeschichte betrifft, ja, die ist sehr stabil. Es bestehen wahnsinnig große wirtschaftliche Abhängigkeiten. Die Mitarbeiter in den Verwaltungen und die Beamten verdienen gutes Geld, haben auch einen hohen Lebensstandard. Und viele sind natürlich auch durch Eigenheimbau und ähnliche Dinge auch verschuldet. Und die glauben wirklich an das, was sie machen. Und deswegen ist es kein Vergleich mit der DDR, wo alles marode war, wo wir sogar mit 1 Milliarde D-Mark noch 1 oder 2 Jahre über die Runden gekommen sind. Das war, die D-Mark war doch damals eine stabile Geldwährung. Aber heute ist, wir brauchen eine demokratische Reform wieder, weil die Kreise, die diesen Staat praktisch dieses Fundament jetzt bilden, die sind davon überzeugt. Und die sind davon überzeugt, dass wir die Feinde sind, ne? Aber dass wir einfach eine andere Politik wollen. Und gerade ist ja so viel schief gelaufen. Die Demografie spielt ja gegen unser Land, weil wir sind eine alternde Bevölkerung und die Politik hat es versäumt, wirklich eine familienfreundliche Politik irgendwann mal zu machen, dass die einheimische Bevölkerung wieder an die Zukunft glaubt und auch wieder Kinder bekommt, damit die Gesellschaft reproduziert werden kann. Das ist vollkommen versäumt worden und man hat auch die CDU über Jahrzehnte und seit 2015 in besonderer hat die CDU ihr Heil daran gesehen, Zuwanderung, unkontrollierte Zuwanderung, junge Zuwanderung, hat man uns erklärt, die werden dann eines Tages unsere Renten bezahlen. Das war ja 2015 so. Ne? Frau Maike hat gesagt, wir haben Platz, wir machen die Grenzen auf. Und dann hat man uns erzählt, dass die, die jetzt kommen, das ist die junge Generation, die uns Älteren dann irgendwann mal die Renten bezahlen wird. Dass das ein absoluter Irrtum war, das wussten wir damals schon. Und jetzt meinen es auch viele andere, dass das so nicht funktioniert, weil man braucht motivierte Menschen, die arbeiten wollen. Nur so kann man eine Gesellschaft wieder nach vorn bringen. Das, was jetzt passiert, das ist ein Zerfall, eine Zersetzung. Und man sieht es ja, wir gehen überall, gehen wir in den Bach runter wirtschaftlich. Da ist muss ich den Vorwurf machen, in den vielen Jahrzehnten, auch insbesondere nach 1990, versäumt worden, eine zukunftsfähige Politik zu machen. Man hat gewusst, dass uns Lehrer fehlen. Man hat gewusst, dass uns Ärzte fehlen. Man hat aber nicht darauf reagiert. Jetzt stehen wir plötzlich vor allen Problemen auf einmal, vor dem Scherbenhaufen. Dann hatten wir Corona über Monate hinweg, haben wir die Wirtschaft zum Stillstand gebracht, fast zum Stillstand gebracht durch die Lockdown-Maßnahmen. Dann kam noch der Krieg dazu. Dann wurden die Gaslieferungen wurden erst gedrosselt und dann wurden sie praktisch völlig unterbunden. Dann haben wir plötzlich für 3- oder 4-fachen Preis Energie bezahlen müssen. Und dann hat sich das wie ein Katalysator durchgefressen die letzten Jahre, dass wir jetzt vor dem richtigen Problem stehen. Und jetzt sehen wir, die Regierung hat sozusagen den Hut werfen müssen und die FDP ist aus der Regierung rausgegangen, weil sie gesehen hat, wenn sie so weitermachen, dann sind sie bald unter Sonstige. Das ist ja im Osten schon so. Und da haben wir eine Regierungskrise, eine Staatskrise haben wir zurzeit. Durch eine versäumte Politik der letzten Jahrzehnte. Es ist nicht erst seit gestern oder heute, sondern über Jahrzehnte sind hier die Weichen schlecht gestellt worden. Und viele Politiker in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, die haben gesagt, ja, wir können schon noch so weitermachen, wir haben eine stabile Wirtschaft und wir haben einen guten Wohlstand, aber dass hier irgendwann, wir können die Krankenkassenbeiträge bald nicht mehr bezahlen, die Pflegeversicherung steht vorm Konkurs, das sind nur zwei kleine Beispiele, die Krankenhäuser, 70-80% der Krankenhäuser schreiben negative Zahlen, das ist unsere Daseinsvorsorge, im Moment fliegt das ja alles durch die, um die Ohren.
Wir haben eben gesprochen über den, ich nenne es mal, staatstragenden Teil der Bevölkerung. Reden wir noch kurz über den anderen, über den Oppositionellen. Ich habe manchmal gesprochen mit DDR-Dissidenten, Leute, die Ende 89 dabei waren. Und einige von denen sagten ursprünglich, ich war gar nicht gegen den Sozialismus. Ich hätte mir einen deutschen Dubček durchaus gewünscht. Ich habe vielleicht an Gorbatschow geglaubt. Ich wollte vielleicht sogar konstruktive Kritik üben. Aber die Staatssicherheit hat mich zum Oppositionellen geprügelt. Haben wir das auch in der Corona-Zeit erlebt, dass Menschen sozusagen in Widerstand zu diesem System und Staat hineingeprügelt worden von der Staatsmacht und hat sich dieser Staat damit seine eigene bleibende Opposition geschaffen?
Kann ich zustimmen. Kann ich vollkommen zustimmen. Viele, die haben sowas nie für möglich gehalten, dass sie in ihrer Freiheit so eingeschränkt werden. Und dann, wenn sie der Meinung sind, dass diese Freiheit bewahrt werden muss, dann so brutal unterdrückt werden, auch bei den Demonstrationen. Und auch diese Nötigung, dass man sich impfen lassen sollte. Gerade im Gesundheitswesen war es eine Pflicht, die zum Glück nicht bis zum Letzten durchgezogen wurde. Da wurde dann die Frist abgewartet, hier auch von den Landratsämtern, dass zum 31.12. dann diese Verordnung ausgelaufen ist. Aber die Soldaten haben sie bis im Frühjahr noch durch die Tötungspflicht dazu gezwungen. Aber der Staat hat wirklich durch diese Vorgehensweise eine Enttäuschung hervorgerufen und deswegen steigen auch im Westen unsere Zustimmungswerte als einzige wirkliche Opposition, als kritische Opposition, weil, machen wir uns nicht vor, die CDU ist keine Opposition. Merz hat selber gesagt, wir sind eine Service-Opposition. Wir tun der linksgrünen Ampelkoalition mit ein bisschen Gelb drin, bieten wir einen Service, ne? Wir tun dann zuarbeiten. Das muss man immer wieder ganz klar sagen. Mit Merz und mit der CDU wird es auch bei Neuwahlen keine andere Politik geben. Auch gerade was den Bereich Energiewende betrifft, diesen großen Irrweg. Da ist die CDU im Moment so sehr enttäuscht, ich auch bin, und auch von vielen Abgeordneten, die ja eigentlich neben mir sitzen und wo man sich dann mal während der Debatte auch mal gegenseitig was zuruft, da denke ich immer, was haben die bloß genommen? Was haben sie mit denen gemacht, dass die grüner sind als die Grünen? Das ist so.
Wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Lassen Sie uns zum Schluss noch über einen Bereich sprechen. Ich nenne es mal, ja, was bleibt von der DDR und wie gehen wir mit ihr um? Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie das Wort Wende nicht mögen, wenn ich es richtig verstanden habe. Warum nicht?
Ja, eine Wende, das ist für mich einfach nicht der richtige Ausdruck. Damals, die DDR, das war ein ganz anderes System. Und es war ein Systemwechsel, ein Systemsturz. Das muss man auch so eindeutig bezeichnen, weil der Sozialismus war damals ein Irrtum und er wird auch weiterhin immer ein Irrtum bleiben. Auch wenn das kollektive Gedächtnis der Menschen manchmal sehr kurz ist und immer wieder versucht wird, diesen Sozialismus oder Kommunismus oder wie auch immer man diese Gesellschaftsform nennen möchte, die versuchen das immer wieder, wieder hervorzubringen und wieder von vorne das Experiment anzufangen. Ne? Das hat in Venezuela nicht funktioniert, es funktioniert in Kuba nicht. Und der chinesische Kommunismus, Sozialismus, das ist eigentlich eine Art wirtschaftliche Marktwirtschaft, diktiert von einer Einheitspartei. Das ist wieder so ein ganz anderes Mischkonstrukt, hat aber mit dem ursprünglichen Sozialismusgedanken auch nichts zu tun. Und deswegen ist der Ausdruck Wende falsch. Es war ein Systemwechsel. Was wir heute möchten, das ist, wir einfach wieder uns auf unsere marktwirtschaftlichen Grundlagen besinnen wollen. Auf unsere Mitbestimmung, unsere Basisdemokratie. Es soll ja kein Systemwechsel sein. Das ist ja Quatsch. Ne? Also Systemwechsel DDR zur Bundesrepublik, dieser Beitritt, das war ganz klarer Schnitt. Aber jetzt müssen wir eigentlich nur wieder zu unseren Ursprüngen, von unseren Vorvätern. Grundgesetz, 50er Jahre, als der Aufschwung hier losging in Westdeutschland. Ne? Da müssen wir wieder hin zurück. Und ich denke mal, das ist auch die beste Gesellschaftsform, die wir haben können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Grundgesetz, was uns damals schon ein bisschen aufdiktiert wurde, aber das ist das beste Grundgesetz, ob man es nun Verfassung nennt oder nicht, was wir im Moment haben und was wir haben können. Und ich möchte um Gottes Willen nicht, dass da drin herumgeschrieben wird. Und wenn manche immer sagen, wir brauchen jetzt eine neue Verfassung, was glauben Sie, was in dieser Verfassung jetzt unter diesen linksgrünen Wogen in dieser Ideologie einer Verfassung drinstehen würde? Also das möchten wir gar nicht wissen. Also da möchte ich mich gar nicht drüber unterhalten und da möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken, was dann da drin stehen würde. Das Grundgesetz und unsere Demokratie und das, was in den 50er Jahren hier aufgebaut wurde, das wollen wir wiederbeleben und das soll auch erhalten werden. Das ist für uns wichtig.
Es gab in den 90er Jahren viel stärker als dann später die Debatte, wie geht man um mit der DDR, wie geht man auch um mit den Funktionsträgern, die ja nun in das neue System irgendwie rübergekommen sind. Also ich meine jetzt nicht die hohen Parteiführer. Es gab eine Enquetekommission auch hier im Bundestag und es gab da sehr polarisierende Positionen. Viele, die sagten, nein, also da haben viel zu viele alte Seilschaften quasi überstanden. Und andere meinten, es sind nun also genug westdeutsche Taxifahrer im Osten Professoren geworden und wir hätten mal lieber unsere Leute behalten. Wo standen Sie da oder wo stehen Sie da heute?
Ja, also das ist eine ganze Menge schiefgegangen nach dieser friedlichen Revolution, weil viele, die damals Macht und Einfluss hatten, auch heute wieder die Strippen ziehen. Und da ist einiges versäumt worden und auch die Treuhand, die uns aufgestülpt wurde, die hat ja die DDR eigentlich nur ausgeblutet und wurde dann unsere Betriebe entweder geschlossen oder vor einem symbolischen Mark wurden die verscherbelt an Leute, die schon wirtschaftlich in der Bundesrepublik gut da standen und dann sagen wir, wurden auch viele in der DDR benachteiligt. Ich habe einen Freund, einen Schulfreund, der ist leider vor kurzem oder vor wenigen Jahren gestorben. Der hatte eine Brauerei und Getränkehandel von seinem Vater geerbt. Dieser Betrieb wurde als volkseigener Betrieb wurde der weitergeführt bis 1990. Enteignung, ja. Vorher war der Enteignung und dann war das Volkseigen und dann gab es einen bloßen Direktor und das Eigentum war weg. Und das Verrückte war, er, der den Betrieb weiterführen wollte, der musste dann von der Treuhand diesen Betrieb zurückkaufen. Da hat bis in die 2020er Jahre hat er diesen Betrieb abgestottert, der enteignet war von seinem Vater, ja, von seiner Familie enteignet wurde, hat er abgestottert, dass es wieder seine war und dann haben wir uns schließen können, weil die Situation einfach so war, dass die kleinen Getränkehändler und so, die sind ja dann auch alle mehr oder weniger unwirtschaftlich geworden, ja, durch die großen Ketten. Tja, also da ist so viel Schindluder getrieben worden und deswegen sind auch viele hier im ehemaligen Osten enttäuscht, was da nach der Wende gemacht worden ist. Wir haben viele Chancen gehabt. Wir konnten auch viel wirklich aus eigener Initiative heraus schaffen. Aber eine Gerechtigkeit nach 1989, nach der Wiedervereinigung 1990, die war wirklich nicht da. Also da wurde wieder denjenigen, die schon viel hatten, wurde dann noch mehr gegeben und die haben dann profitiert davon. Und deswegen ist auch die Enttäuschung bis heute im Osten sitzt sehr tief, denke ich, kann ich sagen, stellvertretend für viele, die jetzt mit meinem Hintergrund dieses Video sehen, die Enttäuschung sitzt tief und das kennen die Westdeutschen, ich sage extra mal Westdeutsche, es gibt Westdeutsche und Ostdeutsche, damals historisch gesehen bis 1989, die können das bis heute nicht ganz verstehen, die können ja die Hintergründe nicht ganz verstehen, warum das so ist. Aber warum wir jetzt auch wir wieder mit einer Oppositionspartei mit über 30% viel stärker dastehen, kritischer dastehen, als jetzt der Rest der Republik.
Ich vermute, Ihr Schulfreund hat für seinen Getränkehandel mehr bezahlt als manch anderer Verleuner.
Auf jeden Fall.
Denn das war ja einer der großen Skandale in den 90er Jahren, der Leuner-Skandal.
Das stimmt. Das sind Dinge, wo dann Konzerne bevorzugt wurden, das ist wirklich, das steckt dann auch in den Menschen drin, dass die diese, ja, für mich ist das eigentlich Betrug, Bevorzugung und Korruption, was da passiert ist, dass solche Firmen verscherbelt wurden von Ebbe und Ei. Und die kleinen Handwerker, Mittelständler, die mussten für viel Geld über viele Jahre ihre eigenen Betriebe zurückkaufen. Unfassbar.
Ich fand es interessant, dass Sie gesagt haben, der Erfolg der AfD im Osten hat auch etwas mit der tiefgreifenden Erfahrung einer im Grunde Enttäuschung, vielleicht auch einer Systementäuschung zu tun. Bevor es die AfD gab, da haben ja teilweise 30% der Menschen im Osten die PDS, später Linke, gewählt. Mhm. Erklärt diese Ablösung der PDS-Linke durch die AfD, erklärt sich das dadurch, dass die Wahl einer Oppositionspartei tatsächlich gar nicht so im Osten ideologisch begründet ist, also ob die nun links oder rechts sind oder konservativ oder liberal, sondern dass sie eine Dagegenpartei sind, wenn man es mal so will.
Ja, Dagegenpartei nicht. Das ist auch ein tief empfundenes Gerechtigkeitsempfinden, was wir hier im Osten sehen. Und nach dieser verunglückten, nach diesem verunglückten Übergang und als wirklich die DDR ausgeblutet war, wir hatten im Erzgebirge nach 1990 eine Arbeitslosenquote plötzlich von 20-30%. Ich habe 1 bis 2 Jahre teilweise in Nullkurzarbeit sozusagen gearbeitet. Da waren wir mal ein paar Tage oder ein paar Wochen wieder mal auf Arbeit, haben uns immer mal abgewechselt, weil durch die schnelle D-Mark waren wir nicht mal konkurrenzfähig, ja, mit unserer Technik und mit allem drum und dran. Aber das wollen wir jetzt gar nicht so jetzt total beleuchten. Und in der Zeit war eben noch die PDS oder dann später die Linke, hat ja doch als Protestpartei gegen diese Zustände eine gewisse Rolle gespielt. Aber die Linke hat sich ja längst ja von ihrer ursprünglichen Klientel losgesagt und hat andere ideologische Pläne und Ziele im Hintergrund. Deswegen gibt es ja jetzt auch das BSW. Und ich sag mal, die AfD wurde dann auch sehr schnell wirklich als die Partei der normalen Leute, ich sage extra nicht Kleinleute, das klingt so herabwürdigend, der normalen Leute, der Arbeiter, der Verkäufer, der Verkäuferin im Mittelstand und in den kleinen Betrieben und die Handwerksbetriebe oder sowas, die sehen uns als ihre Vertreter, muss ich sagen, in der Politik. Das erlebt man immer wieder auf Infoständen, wenn da die Handwerker kommen, die Heizungsmonteure und die Bauarbeiter und die Maurer und die ganzen Leute, die wirklich noch mit ihrer Händlerarbeit das Geld verdienen, die sehen in der AfD die Hoffnung. Und das können die anderen Parteien überhaupt nicht verstehen, warum gerade diese Wähler in Scharen zu uns gelaufen sind, ja, weil die eben mit einer Steuerquote ab 60.000 Euro Jahresverdienst. Es ist ja das, was VW-Bandarbeiter schön verdient, dass man dann schon beim Spitzensteuersatz ist und dass die Abgabenquote eigentlich über 50% liegt und da haben wir noch nicht mal die Mehrwertsteuer mitgezählt. Das sind Dinge, die kannst du den Leuten ja nicht ausreden, die erleben es den ganzen Tag. Dann können sie noch so sagen, wir müssen die Politik erklären. Das kann man nicht erklären. Irgendwie sehen wir dann, dass jeder so um die 50% und mehr abgeben muss. Und was eigentlich dann für seine eigenen Pläne und für seine eigenen Investitionen fehlt, die Staatsquote ist inzwischen zu hoch in Deutschland. Es wird viel zu viel umgeschichtet über den Staat. Der Staat nimmt viel zu viel Geld, um es dann wiederum im Gießkannenprinzip vielleicht auch an seine besondere Klientel wieder auszuschütten. Das lähmt uns und das lähmt auch die Selbst- und Eigeninitiative, meine Leuten. Wer will denn heute noch selbstständig sein? Eigentlich wollen sie alle nur einen Staatsdienst. Ne? Im Staatsdienst lässt sich eigentlich ganz gut auskommen. Und das ist ja auch die Basis von der Bundesrepublik Deutschland. Die Leute, die im öffentlichen Dienst, im Staatsdienst arbeiten und zum Staat halten.
Viel wird immer noch über die DDR diskutiert, über die Aufarbeitung, die Bewertung. Manch einer will sich auch mit einigen schmücken. Ich glaube, der ja, scheidende, man weiß nicht so lange, wie lange er noch am Amt ist, thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat irgendwann mal Schwester Agnes aus dem DDR-Fernsehen für sich entdeckt, als es um die Gemeindeschwestern geht.
Die DDR-Nostalgie.
Und er selber kommt ja aus dem Westen. Mhm. Wird die Aufarbeitung, ja, die Erinnerung an die DDR politisch vereinnahmt?
Ja, die wird politisch vereinnahmt und dann eine wirkliche Aufarbeitung, die ist gar nicht gewollt. Man will ja über diese Zeit gar nicht mehr so negativ reden. Das wird jetzt noch ein bisschen als Folklore vor einen hergetragen, aber die wirkliche Aufarbeitung, die wollen viele gar nicht mehr. Die sehen die DDR ein bisschen nostalgisch. Es war ja auch nicht alles schlecht, was wir zu DDR-Zeiten hatten. Ne? Es war eigentlich für uns Jugendliche, wir erinnern uns in unserer Generation immer sehr gerne an diese Zeit, weil es war was los, wir konnten fortgehen. Wir hatten unser S50, S51, was heute wieder Kult ist, wo die Jugendlichen, ja, das ist ja überhaupt, also wenn du heute als Jugendlicher kein S50 irgendwie am Markt bekommst oder kaufen kannst, was zu teuer ist, das ist eigentlich das Schlimmste, was es geben kann. Also das ist so wieder eine Jugendkultur geworden. Ich finde das so genial. Und ich habe einen großen Fehler damals gemacht nach 1990. Und da werden jetzt manche lachen. Ich habe mein S51 verkauft. Und jetzt denke ich drüber nach, das müsste eigentlich wieder rückgängig machen. Du musst da jetzt in deinem Alter mit Mitte 50 nochmal so ein Moped kaufen, um die alten Zeiten wieder. Das ist ein bisschen Nostalgie dabei. Aber das baut ihn ja auch auf, ne? Und das macht ja das Leben lebenswert, dass man noch solche Erinnerungen hat. Und dass es noch Möglichkeiten gibt, das Moped, was man vor 35 Jahren hatte, ein ähnliches, noch immer zu kaufen und noch immer zu fahren. Und deswegen sieht man ja auch, die Technik, die war robust, die war gegenüber den Rollern, die jetzt teilweise sogar elektrisch betrieben werden, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Und ja, ein bisschen Nostalgie ist da auch mit dabei.
Den S50 verkauft, den Trabant verkauft, ja, ich muss schon sagen.
Das ist schon sehr traurig. In den 90er Jahren alles passiert. Und damals hat man gedacht, DDR, ach, brauchen wir alles nicht mehr. Wir wollen jetzt Westen, wir wollen Westauto haben. Ja, Opel Rekord hatte ich als erstes Auto. Und dann kommt dann so noch 35 oder 30 Jahre später, kommt die Nostalgie doch etwas durch. Und dann sagt man sich, wenigstens ein Moped, es muss ja nicht der Trabant wieder sein, denn er war ja schon ein bisschen klein und anstrengend zu fahren. Also Moped mal vom Sommer, das ist auch mal eine Spritztour.
Ich fand es interessant, dass Sie gesagt haben, ja, wir als Jugendliche, wir konnten weggehen, wir konnten ja, uns irgendwie ausleben. Was war da so Ihre Musik damals? War das irgendwie Pudis Karat? Waren das dann die sogenannten anderen Bands wie Feeling B oder Punk, wo die kamen? Oder war es einfach nur Westradio?
Beides. Wir haben auch unsere Ostmusik sehr gemocht. Und die spielen ja teilweise heute noch. Aber meine Musik, wo ich heute noch dran hänge, und die haben jetzt letzte Woche, oder was, letzten Monat, egal, vor ein paar Tagen, The Cure, Robert Smith, hat er ein neues Album rausgebracht und es ist das Beste, was er jemals rausgebracht hat. Kate Bush, The Cure, das waren so meine Idole und dann natürlich auch die sogenannte Neue Deutsche Welle. Und heute wird ja im Radio die Musik der 80er Jahre, 90er Jahre, die wird ja heute noch gespielt. Wahnsinn, was da heute noch gespielt wird von den manche Musik, es kann ja sein, dass ich jetzt ein bisschen raus bin aus dem Geschäft. Denke ich immer, das sind so Eintagsfliegen. Ja. Aber die Musik der 80er, 90er Jahre, die haben wir doch heute noch gerne. Ja. Überall wird die noch gespielt.
Die wird überall noch gespielt. Mir sagte mal jemand, der zu der Zeit bei der NVA war, da war das Lieblingslied der Soldaten von Perl, Zeit, die nie vergeht. Auch eine DDR-Band, ich glaube, bei Hit des Jahres 87. War das so eigentlich? Ich weiß nicht, ob Sie noch bei der NVA waren.
Nee, ich bin davon verschont geblieben. Aber weil ich eben auch schon zu dieser Zeit, ich bin gemusterter Bausoldat, ich habe die Waffe verweigert. Es war auch nicht unproblematisch, auch gerade in der Lehrzeit. Also die haben mir alles beschnitten. der Ausbildungsbetrieb in Pilsneck, der große Ausbildungsbetrieb, hat mein Lehrbetrieb in Stolberg dazu aufgefordert, mich als Lehrling zu entlassen. Solche Sachen gab es eigentlich nicht, überhaupt nicht. Da hat man einen Arbeitsplatz gehabt, das war ja sogar Arbeitspflicht. Da sollte mich entlassen und hat es aber doch nicht gemacht. Und dadurch, durch diese Verweigerung der Waffe und Bausoldaten, die hatten es wirklich nicht einfach. Ich bin ja froh gewesen, dass ich nicht unbedingt als Bausoldat dann gehen musste, weil da kam als Rettung die 89, 90 dazwischen hier und dann wollte mich die Bundeswehr nicht mehr. Ich hatte dann schon Familie und die haben gesagt, okay, bleibst du bei deiner Meinung, Waffe zu verweigern, Zivildienst? Hab gesagt, ich bleib dabei, ich würde auch Zivildienst machen und dann war eigentlich kein Bedarf da. Deswegen war ich nicht bei der NVA. Aber wir waren irgendwie, war ich jetzt wieder abgekommen
bei der Endlich waren wir bei Pearl, seit dem nie vergeht. Ja, des genau. Jahres 87, glaube ich.
Oder, ja, ja, genau. Und diese Songs für City am Fenster. Und das sind schon, das ist eine Musik, die wir auch heute noch hören. Oder selbst unsere Kinder und der Enkel, wer welche hat, die hören diese Musik. Und die staunen dann, ach was? Das ist aus den 80er, ja, aus eurer Zeit, das kann doch gar nicht sein, vor dem Krieg oder was, so auf die Schippe genommen. Ja. Das glauben das manchmal gar nicht. Ja. Aber das sind Dinge, die das Leben auch lebenswert machen.
Und wir enden mit der ultimativen Ostfrage. Was war Ihnen lieber, Pittiplatsch und Schnatterinchen oder Herr Fuchs und Frau Elster?
Das ist jetzt eine Systemfrage. Da muss ich Steimle fragen. Da muss ich Uwe Steimle fragen. Das muss ich ihm überlassen. Aber das ist, hat ja bis heute noch Tradition, ne? Diese Figuren. Und eigentlich haben wir auch schöne Sachen gehabt zu der Zeit. Es war nicht alles schlecht, aber ich möchte es nie wieder haben. Nie wieder. Das muss ich auch zum Ende sagen. Nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht, aber wir wünschen uns die DDR nicht zurück. Aber wir wünschen uns manche guten und vernünftigen Dinge zurück, die wir damals gemacht haben. Auch die Schulbildung war in Ordnung in unserer Zeit.
Ich danke Ihnen für ein hochinteressantes Gespräch, das, glaube ich, doppelt so lang ist, als wir es ursprünglich geplant waren. Aber jede Minute hat sich gelohnt.
Das war vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mal gerade über diese Zeit, die mir sehr am Herzen noch liegt, zu sprechen. Vielen Dank, Herr Martens.
Und danke Ihnen fürs Zuschauen.